verschiedene Bedeutungen. Wir haben halt, wie gesagt, einige das so übersetzt, andere das so.
Ja, ich, also Evil, es gibt Wolken auch. Wolken. Planeten. Aber das ist kein Problem. Das ist, was ich wollte. Und auch zum Beispiel, ihr kennt vielleicht Surat Amma yatasa'alun an Naba'il Azim. An Naba'il Azim auf Arabisch ist die gewaltige Kunde. Okay? Also das heißt, wonach fragen sie sich? Sie fragen sich nach der gewaltigen Kunde, über die sie sich uneinig sind. Was ist diese gewaltige Kunde an Naba'il Azim? Es gibt zwei Ansichten unter den Gelehrten. Welche sind das? Und? Ich habe den Tafsir dazu gemacht. Ja? Es gibt noch eine zweite, und zwar das ist eben der Koran Karim. Ja, mit Qiyama oder Koran Karim. Wonach fragen Sie sich nach der gewaltigen Kunde, über die Sie sich uneinig sind? Manche Tafsir-Gelehrten sagen, damit ist der Koran gemeint, Sie sind nicht darüber uneinig. Warum sagen Sie, der Koran Karim ist damit gemeint? Weil Allah Azza wa Jal im Koran Surat Sad sagt, Qul هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. Sprich, er ist eine gewaltige Kunde, von der ihr euch abwendet. Von der ihr euch abwendet. Und deswegen, das ist eine Art von Tafsir. Denn Allah Azza wa Jal an anderer Stelle im Koran sagt er, was نبأ عظيم ist. Oder, besser gesagt, bedeuten kann. Und deswegen sagen manche Tafsir-Gelehrten, das ist damit gemeint. Und diese Art von Tafsir nennt man Tafsir Koran mit Koran. Das heißt, man erläutert den Koran mit dem Koran. Und es gibt einen Tafsir für die Geschwister, die Arabisch sprechen, der das wunderbar macht. Also einfach bezaubernd, kann man sagen, wie er das gemacht hat. Das ist Tafsir von wem? Genau, Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala. Der, was ist ein Gelehrter dieses Zeitalters gewesen ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala beim Herzen schon länger gestorben ist, Muhammad al-Amin, rahimah. Das Tafsir, das ist Adwa'ul-Bayan. Ja? Wenn du da liest am Anfang nur das Vorwort, dann wirst du verrückt in der Hinsicht, wie großartig er interpretiert hat. Und auch logische Sachen, aber den Zusammenhang musst du erstmal sehen. Selbst wenn jemand den Koran auswendig kennt, heißt es, er sieht den Zusammenhang zwischen den ganzen Ayat. Und erkennt da an dieser Stelle, dass Allah hier das andere erläutert. Ja? Jetzt sagen manche Gelehrte, wie wir gesagt haben, An-Naba'ul Azim, die gewaltige Kunde, ist Yawm al-Qiyamah. Andere sagen, haben wir gesagt, es ist der Koran al-Karim. Die zwei Aussagen. Es gibt eine dritte Ansicht, und darauf wollen wir schließlich hinaus. Wir sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Warum? Weil der Koran al-Karim ist dasjenige Buch, der die Menschen oder das die Menschen zum Glauben an den Tag der Auferstehung aufruft. Insofern ist das eine Teil des anderen. Ja? Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, An-Naba'ul Azim, die gewaltige Kunde, ist der Koran, der zum Glauben an den Tag der Auferstehung aufruft. So. Hast du jetzt einen Widerspruch? Du hast keinen Widerspruch. Und das findet man sehr, sehr oft. Das findet man sehr, sehr oft. Und deswegen darf man nicht denken, dass es hier Widersprüche sind. Nein, das sind ergänzende Aussagen. Der eine hat das Wort interpretiert gemäß einem Teil, gemäß eines Teiles der Bedeutung. Und der andere hat das Gleiche gemacht. Und somit ist das eine Ergänzung für das andere. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. طيب das ist wie gesagt die Antwort oder die wesentliche Antwort auf die Frage, die wir gerade eben vorgelesen haben. Und deswegen möchte ich auch den letzten Teil einfach mehr oder weniger überspringen und nur sagen, das Problem ist, dass manche Leute La ilaha illallah falsch interpretiert haben, indem sie gesagt haben, La ilaha illallah bedeutet, zu glauben, dass es nur einen Gott gibt. Und sie meinen damit, und das ist jetzt das Entscheidende, sie meinen damit, das ist die vollkommene Interpretation. Wenn sie sagen würden, aus La ilaha illallah ergibt sich der Glaube, dass man nur an einen Gott glaubt, Alhamdulillah, ist kein Problem. Das ist richtig. Aber wenn du sagst, das ist die komplette Bedeutung von La ilaha illallah, das ist falsch. Weil dann würdest du ja sagen, das haben ja manche Philosophen gesagt, beziehungsweise manche unwissende Muslime, die sagen, ich glaube an Gott. Er betet nicht, er fastet nicht, er macht keinen Hajj, er macht gar nichts im Islam. Er sagt aber, ich glaube an Gott und mein Herz ist sauber und ich mag die Menschen, ich tue ihnen gut. Und ich spende auch ab und zu und Hauptsache ich tue niemandem was Schlechtes. Warum? Weil er glaubt, zu glauben, dass es nur einen Gott gibt, reicht aus und wird ihn erretten. Und das ist nicht die Aqidah von Ahl Sunnah. Aqidah Ahl Sunnah ist, dass man auch handeln muss gemäß dem, woran man glaubt. Tayyib. Gehen wir zur darauf folgenden Frage. Die 27. So banal sie klingt, trotzdem haben wir damit mit vielen Leuten ein Problem. Sie lautet, welche ist die wichtigste Pflicht der Geschöpfe? Jeder von uns weiß oder sollte wissen, dass die wichtigste Pflicht der Geschöpfe diejenige ist, dass man keinen anbetet außer Allah. Also La ilaha illallah. Und das Paradebeispiel dafür ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, beziehungsweise von Abdullah ibn Abbas. Er berichtet, dass der Prophet a.s. Mu'adh ibn Jabal in den Jemen sandte und zu ihm sagte, إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. Du wirst ein Volk der Schrift antreffen, so rufe sie zum Bekenntnis auf, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, und dass ich der Gesandte Allahs bin. Warum sage ich, diese Sache ist so banal? Banal im Sinne von, sie ist klar und deutlich und einfach und nichts Kompliziertes, weil das ist unsere Religion. Unsere Religion ruft auf zu Sachen, die der Mensch sehr einfach nachvollziehen kann, verstehen kann. Aber das Problem ist, dass wenn wir mit anderen Menschen über unsere Religion sprechen, verzetteln wir uns öfter in Nebensächlichkeiten und vergessen das Wesentliche. Wenn wir über jetzt zum Beispiel ein aktuelles Ereignis sprechen, das wir alle sicherlich mitbekommen haben, dieses Ereignis, wo es über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging, ist es eine neue Angelegenheit? Nein. Sie ist uralt, so alt wie es Propheten gibt. Weil Allah Azza wa Jalla sagte im Koran al-Karim, dass zu jedem Gesandten, Allah sagt im Koran, Surat al-Dhariyat, dass zu jedem Gesandten, den Allah unter die Menschen geschickt hat, zu ihnen gesagt wurde, Sahirun aw Majnun. Ja? Zu jedem wurde gesagt, Zauberer oder ein Verrückter. Und beides ist ein nichts anderes als ein Ausdruck dafür, dass er ein Lügner ist, der kein wahrer Prophet ist. Das soll damit gesagt werden. Egal wie du es nennst. Ob du sagst Dichter oder Wahrsager oder wie auch immer. So. Das heißt, es ist also nichts Neues. Schauen wir uns an ein Gespräch, das Allah subhanahu wa ta'ala für uns aufgezeichnet hat, beziehungsweise aufgezeichnet, meine ich damit, für uns erzählt hat, berichtet hat im Koran al-Karim, zwischen Musa alayhi salatu wassalam und dem Pharao. Musa wird in diesem Gespräch beleidigt und schaut an, wie Musa darauf reagiert hat. Und wir wollen, weil wir sagen ja, sind, inshallah, zumindest wollen wir sein von Ahl al-Quran, das heißt Leute, die dem Quran folgen, und wir sagen zu uns Ahl Sunnah, das heißt, wir wollen der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, dann müssen wir natürlich gucken, wie hat yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weiß, das ist nicht so ganz direkt ein Thema, aber ihr werdet sehen, der Aspekt ist nicht zu trennen von Aqidah und von Prioritätensetzung. In Surat al-Shu'ara, das ist die 26. Surah des Koran al-Karim, sagte Allah, قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Der Pharao sagte, was ist der Herr der Weltenbewohner? Was ist das, wozu er zu uns aufruft? Was ist das? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى sagte, es ist der Herr, der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur glauben würdet. قال لمن حوله ألا تستمعون. Pharaon sagte zu den Leuten, die um ihn herum waren, hört ihr nicht zu, was er sagt? Merkt ihr nicht, was er will? Er will, dass ihr aufhört, mich anzubeten und den einen Schöpfer anbetet. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Jetzt hat Musa eine Aussage gemacht, die ihn noch in Anführungszeichen provokativer ist für Pharaon, ihn noch mehr stört. Allah sagte, Musa sagte, er ist euer Herr. Und er war auch schon der Herr eurer Vorväter. Das ist keine neue Sache, die ich euch erzähle. Daraufhin sagte Pharaon, Inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Wahrlich, dieser Gesandte, der zu euch entsandt worden ist, ist ein Verrückter. Das ist die Beleidigung. Wie hat Musa darauf reagiert? Hat er diese Beleidigung mit einer entsprechenden Beleidigung beantwortet? Wie hat er überhaupt diese Beleidigung zurückgewiesen? Allah sagte subhanahu wa ta'ala, qala rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun. Moses sagte, nachdem er beleidigt worden ist, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur Verstand besitzen würdet. Wie hat also Musa a.s. auf diese Beleidigung reagiert? Die Antwort lautet, gar nicht. Gar nicht. Diese Beleidigung hat ihn nicht aus der Fassung gebracht. Musa a.s. hat eine Botschaft. Seine Botschaft ist La ilaha illallah. Und er versucht das ihm zu verklickern. Und er lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen, nur weil er ihn mir als Verrückten will. Ist okay, du hast da verrückt, kein Problem. Reden wir weiter jetzt. Ja? Und das finden wir im Koran al-Karim an mehr als einer Stelle. Weil, wie gesagt, haben alle Propheten wurden beleidigt. Und wenn der Prophet beleidigt wird und er würde darauf eingehen, dann er kommt nicht zu seinem Ziel. Sein Ziel ist es ja nicht, dass dieser Mensch recht geleitet wird. Das kann er gar nicht. Weil er kann gar nicht sein Herz wenden. Kann er gar nicht. Sein Ziel ist es, die Botschaft zu vermitteln. Auf die vorgeschriebene Art und Weise. Das ist ganz wichtig für uns. Und dass wir Muslime unser Aqida an erster Linie stellen. Das heißt, sie ist für uns maßgeblich. Und die Propheten, die Allah uns über ihnen berichtet hat im Koran, sie sind für uns Vorbilder. Sie sind diejenigen, an die wir uns orientieren, nicht andere. Und unsere Emotionen, zweifellos, sie kommen vom Iman. Aber sie müssen in diesem Rahmen bleiben. Ja? Und dazu gibt es einen sehr schönen Hadith von Sa'd ibn Ubadah radiallahu ta'ala an. Er ging einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, also als Vorgeschichte soll man verstehen, also ich versuche das jetzt ganz kurz so auszudrücken, als Vorgeschichte soll man verstehen, wenn man als im Islam jemand anderes etwas vorwirft, ihn beschuldigt, etwas haram gemacht zu haben, dann das bleibt im Islam nicht einfach so unbestraft. Entweder du, also vor Gericht meine ich jetzt, ja, entweder du beweist deine Aussage oder du wirst zum Richter dementsprechend zurechtgewiesen. Weil es geht hier um die Würde. Die Würde darfst du einen Menschen nicht einfach so verletzen. Darfst du nicht. Und hier geht es, wa'ala billah, um den Vorwurf von Zina. Möge Allah uns davor bewahren. Sa'd im Koran Karim, Allah in Surah An-Nur, hat uns beigebracht, dass wenn jemand einem anderen Person diese schwere Sünde vorwirft, dass er vier männliche, redliche, unbescholtene Zeugen haben muss. Wenn er das nicht hat, dann gilt er gesetzlich gesehen als Lügner. Er gilt gesetzlich gesehen als Lügner, selbst wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Und er wird als Fasik bezeichnet, Frevler, und sein Zeugnis wird für immer verworfen. Deswegen der Muslim muss sehr aufpassen, was er über andere Menschen sagt. Sa'd radiallahu anhu konnte aber eine Sache nicht verstehen. Ich sage jetzt in meinen Worten ausgedrückt. Er sagte sich, ich kann das verstehen, wenn ein Mann kommt und über einen anderen Mann etwas Schlimmes sagt. Und ich meine immer das gleiche Schlimme, was ich vorhin gesagt habe. Er kann das verstehen, wenn ich jetzt hinausgehe und über jemand anderes eine schlimme Sache sage, dass ich das beweisen muss und auch vier Zeugen haben muss. Weil warum soll ich überhaupt über andere Menschen schlecht reden? Wegen was? Aber er sagte sich, das ist okay, aber es kann nun nicht sein, dass wenn das um meine eigene Frau geht, dass ich dann auch vier Zeugen haben muss. Wo soll ich den herkriegen? Das war sein, sein Gedanke. Und deswegen ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, wenn unser einer einen Mann bei seiner Frau vorfindet, soll er dann wirklich vier Zeugen hervorbringen? Und hier, also ihr müsst auch verstehen, liebe Geschwister, also manche Leute, sie nehmen diesen Satz wortwörtlich. Sie sagt, bei meiner Frau ein Mann vorfindet. Ja, ach, ihr nehmt den Satz, jeder gesunden Verstand hat, der weiß, was er damit in Wirklichkeit ausdrücken will. Nur das sagt er nicht mit Worten, weil der Prophet versteht ihn, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt Dinge, die spricht man nicht aus. Aber die Gelehrten sagen, manchmal muss man Sachen beim Namen direkt nennen. Und manchmal jeder versteht das. Deswegen, wenn man in einem wissenschaftlichen Unterricht ist, man erwähnt die Sachen beim Wort ganz genau, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber hier, Sa'd weiß, was er meint, der Prophet weiß, was er meint. Es geht nicht um, sie ist ein Mann, neben einer Frau stehen, darum geht es nicht. Sondern es geht um das, was ich vorhin gesagt habe. Er sagt, unser einer findet bei seiner Frau einen Mann vor. Und dann soll er vier Zeugen suchen? Er will sagen, bis ich vier Zeugen geholt habe, die Sache ist vorbei. Das Ereignis ist nicht mehr aktuell. Dann sagt der Prophet, na'am, jawohl. Das ist das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala. Das war bevor das Gesetz der Mula'ana herabgesandt worden ist. Aber das ist, wie gesagt, das war das Gesetz. Und in anderen Worten gilt auch mehr der Wege immer noch so. Dass man seine Aussage grundsätzlich beweisen muss. Tayyib. Dann sagte Sa'ad radiallahu anhu, Kalla walladhi ba'athaka bilhaq. Er sagte, auf gar keinen Fall. Ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich werde nicht zögern, ihn einen Kopf kürzer zu machen. Wortwörtlich sagt er, ich werde mein Schwert sofort rausziehen in so einer Situation. Sofort. Tayyib, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf reagiert? Denn die Worte von Sa'd radiallahu anhu sind harte Worte. Weil wenn du das so betrachtest, der Prophet sagt was und er verwirft diese Aussage offensichtlich und sagt nein. Aber liebe Geschwister, es gibt eine ganz wichtige Sache in diesem Moment, die wir verstehen müssen. Sa'd radiallahu anhu hat mit Sicherheit nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Gesetz Allahs zurückgewiesen. Niemals. Weil selbst du, dir kam das schwer vor, als du das gehört hast. Wie kann er sowas sagen? Du würdest es auch nicht sagen können. Du kannst es auch nicht sagen. Deswegen, das ist nicht der Punkt. Sondern der Prophet hat uns mitgeteilt, es gibt Diener unter den Dienern Allahs, die, wenn sie bei Allah schwören, Allah dafür sorgt, dass ihr Schwur der Wahrheit entsprechen wird. Inna min ibadillah man idha aqsama ala Allahi la abarra. Es gibt Diener unter Dienern Allahs, die eine Stufe bei Allah erreicht haben. Wenn sie bei Allah schwören, dann wird Allah dafür sorgen, dass die Sache genauso geschehen wird wie diese, eine Karama für diesen Menschen. Eine Ehrerweisung, eine Gunst, aber ein Geschenk für diesen Menschen, damit er seinen Schwur nicht bricht. Allah gibt ihm das, was er wollte. Da gibt es eine ganz, es gibt auch eine andere Begebenheit, und hat einmal stattgefunden, dass eine Person hat einmal den Zahn einer anderen Person gebrochen. Und dann hat der Verwandte der Frau, die diesen Zahn der anderen Person gebrochen hat, geschworen, ich schwöre bei Allah, ihr Zahn wird nicht gebrochen werden. Meinetwegen wiedervergeltet, wegen Qisas. Weil der hat das anderen getan, dann gibt es nur Gerechtigkeit. Und dann tatsächlich ist das auch so geschehen, weil die anderen haben dann verziehen. Ja? Und das, was ich gesagt habe. Hier auch Sa'd Ar-Riyana sagte, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, wenn ich das bei mir, ich würde ihn einen Kopf kürzer machen. So, das sinngemäß ausgedrückt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Unzuru ila Sayyidikum. Schaut euch euren Stammesführer an. Offensichtlich hat er mit den Leuten seines Stammes gesprochen. Schaut euch euren Stammesführer an. Innahu la ghayur. Er ist wirklich eifersüchtig. Und dann der Prophet alaihi salatu wassalam macht jetzt eine kleine Korrektur dessen, was Sa'ad gesagt hat. Denn der Prophet alaihi salatu wassalam, er kann die Sache nicht so stehen lassen, damit nicht andere Leute denken, dass das richtig war, wie er reagiert hat. Weil es war nicht richtig, wie er reagiert. Ich habe gesagt, er hat das nicht zurückgewiesen in dem Sinne, aber trotzdem, die offensichtliche Bedeutung der Aussage ist eine Zurückweisung. Auch wenn er das mit Sicherheit nicht so gemeint hat. Deswegen hat der Prophet gesagt, schaut euch euren Sayyid an, euren Stammsführer, Masha'Allah, was für Eifersucht er hat. Aber dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin aber eifersüchtiger als er. Und Allah ist noch eifersüchtiger als ich. Was sollen wir daraus verstehen? Nicht wie manche Leute gedacht haben, das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde ihm nicht nur einen Kopf, sondern zwei Köpfe kürzer machen. Das ist ein falsches Verständnis. So, was daraus verstehen sollst, lieber Bruder, liebe Schwester, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagen will, hör mal zu, deine Eifersucht ist gut, aber übertreib es damit nicht. Deine Eifersucht ist gut, aber denk nicht, nur weil ich dir gesagt habe, doch, du musst vier Zeugen bringen, dass meine Eifersucht weniger ist als deine. Und dass ich dir damit sagen will, ist kein Problem, lass die Sünde, wie sie ist. Nein. Aber du sollst verstehen, Eifersucht in erster Linie soll gebühren wem? Allah subhanahu wa ta'ala. In erster Linie Eifersucht soll sein gegenüber dem Gesetz Allahs. Was ist das für eine Eifersucht, die das Gesetz bei Allahs ablehnt und du machst dein eigenes Ding? Das ist keine Eifersucht. Das ist eine falsche Eifersucht. Und deswegen gibt es zwei Arten von Eifersucht. Die eine, die mit dem Gesetz übereinstimmt und die andere, die dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht. Und die eine interessiert uns, die andere interessiert uns überhaupt nicht. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, sinngemäß, dass diese Art der Eifersucht, wenn sie im richtigen Rahmen ist, dann ist sie in Ordnung. Geht sie, übersteigt sie den Rahmen, dann ist sie nicht in Ordnung. Und, liebe Geschwister, im gesamten Koran, an 9 verschiedenen Stellen, wurde ein Gesandter der Gesandten, entweder Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder Musa alaihi salam oder Nuh alaihi salam, die drei, wurden im Koran Karim 9 Mal als Majnun bezeichnet. 9 Mal. Ja, eigentlich verrückt. 9 Mal. Und sie wurden auch als Wahrsager und als Sahir, als Zauberer und als Kazzab. Kazzab ist jemand, der lügt. Einfach nur lügt. Bodenlose Lügner. Weil Kazib und Kazzab ist nicht genau das Gleiche. Ja? Das heißt, diese Arten von Beleidigung. Keine einzige Stelle im Koran al-Karim berichtet uns davon, dass der Gesandte diese Beleidigung mit einer ebenbürtigen Beleidigung entgegnet hat. Gibt es nicht. Keine einzige. Sondern was wir lernen sollen, weitermachen. Weitermachen auf die richtige Art und Weise. Und deswegen, wie ich gesagt habe, als wir gesprochen haben, als ich erwähnt habe, dass die erste Pflicht des Dieners ist, La ilaha illa aufzurufen, nicht verblenden lassen. Ja, es ist gut, dass man mit dem Propheten s.a.w. spricht, dass man über seine Sunna spricht, dass man über seine Sira spricht, damit die Leute wissen, wer ist dieser Prophet s.a.w. Damit, ihr müsst wissen, liebe Geschwister, die meisten Menschen sind arme Menschen. Die werden betrogen, die werden reingelegt, die werden hinters Licht geführt. Die Leute haben keine Ahnung. Sie lassen sich, die werden informiert von Leuten, die sie, ihnen keinen aufrichtigen Ratschlag geben. Sie vermitteln ihnen ein falsches Bild. Also versuch du ihnen ein gutes Bild über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vermitteln. Das ist alles gut, Alhamdulillah. Aber wichtig, nicht vergessen, das ist nicht das Ziel der Da'wah. Es bringt ihm und dir letztendlich nichts, wenn du ihm sein Bild über den Propheten sallallahu alaihi wasallam korrigiert hast, aber er nicht La ilaha illallah gesagt hat. Okay? Deswegen, einfach, dass wir nicht die Priorität vergessen. Wie gesagt, man kann aber trotzdem sehr wohl über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten, um ihm, wie gesagt, in ein richtiges Licht wieder zu rücken. Und außerdem sowieso, unser Prophet alaihi wasallam braucht weder dich noch mich, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird derjenige sein, der seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam ehrt und schützt. Und es reicht schon, dass Allah azza wa jall an vier Stellen im Koran al-Karim seinen Namen erwähnt hat, Muhammad im Koran al-Karim. Die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die ewigen Worte, die wir bis zum Tag der Auferstehung yani lesen werden, die niemals verändert werden, die reinen heiligen Worte, bei denen du sogar Zuflucht suchen darfst, diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala, darin wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam viermal namentlich erwähnt. Und als ein Sahabi namentlich erwähnt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, fing er an zu weinen. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre, dass jemand erwähnt wird beim Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, durch Allah subhanahu wa ta'ala. Dann machen wir inshallah ta'ala noch eine letzte Fatwa für heute inshallah ta'ala. Und zwar geht es um die 28. Das ist jetzt ein neues Kapitel. Das Kapitel heißt Ibadah, der Gottesdienst. Ibadah, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Verb Abada. Und aus dem Wort Abada oder aus dem Verb Abada lassen sich verschiedene Worte ableiten. Unter anderem das Verb Abada bedeutet dienen. Und das Wort Abde, Abd bedeutet Sklave oder Diener. Und wir Menschen sind alle in einer Hinsicht Diener Allahs. In einer anderen Hinsicht sind wir teilweise Diener Allahs und nicht. Und das Wort Ibadah ist eben der Vorgang, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Und es gibt verschiedene Formen dieser Anbetung, aber was wir verstehen sollen, ist, dass die Anbetung Allahs auf zwei Grundpfeilern aufgebaut ist. Eine Al-Mahabba, das andere Ta'zim. Das heißt, die Mahabba ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Ta'zim ist die Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Grundpfeiler einer jeden Ibadah. Und das Wort Ibadah beinhaltet auch, dass man sich für Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Weil auf Arabisch sagt man, At-Tariq al-Mu'abbad ist der geebnete Weg. Ein Weg, der geebnet ist. Hat also keine Erhöhungen. Mit der Erhöhung ist die Überheblichkeit jetzt in diesem Fall gemeint, sondern ist alles flach. Für Allah subhanahu wa ta'ala ergibt sich jeder und macht sich dem Boden gleich. Die Frage lautet, welche Weisheit verbirgt sich hinter der Schöpfung der Dschinn und der Menschen? Diese Frage ist so gewaltig, dass Allah azza wa jall diese Frage selbst beantwortet hat im Koran al-Karim. Aber was wir wissen wollen, oder was wir verstehen wollen, ist, dass die Schöpfung eine Sache ist, liebe Geschwister, die wir teilweise nachvollziehen können, zum größten Teil aber nicht verstehen können. Und der Mensch soll verstehen, dass er von Allah Grenzen bekommen hat. Genauso wie dein Auge nicht durch die Wand schauen kann, und genauso wie du mit deinen Ohren nicht unendlich weit hören kannst, genauso kann dein Verstand nur in einem bestimmten Rahmen verstehen. Das merkt man sogar unter den Geschöpfen selbst. Ein Tier versteht nicht so wie ein Mensch und ein Kind versteht nicht so wie ein Erwachsener. Und zwei Erwachsene, der Intelligente und der Weniger, verstehen auch nicht gleich. Deswegen, der Mensch hat seine Grenzen bekommen und Allah gibt seinem Rizq, seine Versorgung und zweifellos gehört die Verstandesschärfe auch zur Versorgung, vergibt er, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du eine Sache nicht verstehst, eine Weisheit nicht verstehen kannst, eine Hikmah, vor allem sagt man, Hikmah ist Weisheit, nicht verstehen kannst, warum ist das so im Islam? Warum ist das Gesetz im Islam so? Warum hat Allah das so gemacht? Dann du sollst wissen, erstens einmal, zur Aqidah von Ahlus Sunnah gehört, dass Allah Azza wa Jal Al-Hakim ist. Al-Hakim ist derjenige, der in jeder Aussage und in jeder Tat, die er macht, subhanahu wa ta'ala, eine Weisheit hat. Das heißt, er macht nichts Sinnloses. Allah sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَّقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Habt ihr etwa gedacht, geht um die Leute, nicht an Tag der Auferstehung glauben, habt ihr etwa gedacht, dass wir euch zum Spaß erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? Habt ihr das gedacht? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. فَتَعَالَ, ta'ala heißt hoch erhaben sei er, kommt vom Wort Ulu, Ulu ist die Höhe. فَتَعَالَ, subhanahu wa ta'ala. Ta'ala heißt, möge er hoch erhoben sein, subhanahu wa ta'ala. In Wirklichkeit und auch im übertragenen Sinne. Sei er hoch oben, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah, sagt, deswegen nach dieser Ayah sagt, فَتَعَالَ اللَّهُ, das heißt, hoch erhaben sei er, al-Malik, der König, al-Haq, der König, der wahre König, subhanahu wa ta'ala. Weil wenn jemand etwas erschafft, einfach nur zum Spielen, wie ein Kind, da gibt es keine Weisheit dahinter. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist aber nicht so. Allah azza wa jal, alles was er tut und sagt, hat Weisheit. Deswegen, das ist die erste Sache, woran du glauben sollst. Ich weiß es nicht, aber Allah weiß es, subhanahu wa ta'ala. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil das ist eine Tür, durch die ein Nicht-Muslim versuchen wird oder versuchen kann, dich an deinem Glauben zweifeln zu lassen. Er sagt dir, was macht das für einen Sinn? Das Gesetz so, so, macht doch kein, eigentlich wäre das doch vernünftiger, so und so, ja? Bestimmte Gesetze im Islam. Er stellt sie in Frage. Aber warum stellt er sie in Frage? Weil er die Weisheit dahinter nicht versteht. Ja, subhanallah, du verstehst die Weisheit dahinter nicht, also leugnest du es. Das heißt, als Kind, du wirst es immer leugnen und Erwachsener vielleicht, du wirst daran glauben. Und Erwachsener, wenn du erwachsen bist, du wirst merken, als Kind, das war ja Quatsch, was ich gemacht habe. Das heißt, du gibst selbst zu, dass du die Wahrheit nicht änderst, dadurch, ob du daran glaubst oder nicht. Sie bleibt immer noch die gleiche Wahrheit. Aber weil du dich entwickelt hast, glaubst du plötzlich daran. Dann stell dir vor, ein Mensch entwickelt sich nicht. Er hat Pech gehabt, richtig? Deswegen lieber, der Glaube soll lieber für alle gleich sein. Indem wir den Leuten sagen, hör mal zu, es kann sein, du verstehst es, kann sein, du verstehst es nicht. Aber es ändert nicht an der Tatsache, dass es so ist. Deswegen, wir glauben fest, dass alles, was Allah gesagt hat, Weisheit hat. Auch wenn du es nicht weißt und dir komisch vorkommt. Und die Weisheit hinter der Schöpfung der Menschen und der Djinn, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran selbst, dass er, und das schließt auch, نعم. Er sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. Das heißt, ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, damit sie mich anbeten. Und im Tafsir heißt es, لِيَعْبُدُونِي heißt لِيُوَحِّدُونِي. لِيُوَحِّدُونِي. Das heißt, damit sie an mich als den einzigen Gott glauben, damit sie Tawhid machen mir gegenüber. Und deswegen, subhanallah, welchen Wert hat ein Mensch dann noch, wenn er den eigentlichen Sinn, weswegen Allah ihn erschaffen hat, nicht erfüllt. Ein Mensch, Allah hat ihn erschaffen, ihm Augen gegeben und Ohren und weiß nicht was, und am Ende, der Grund, warum er erschaffen hat, er erfüllt das nicht. Ja, subhanallah. Stell dir mal vor, du kaufst ein Auto und es fährt nicht. Was machst du damit? Stell dir vor, du kaufst einen Computer und der fährt nicht hoch. Was machst du damit? Der Mensch dient Allah nicht. Was macht er hier überhaupt? Was für einen Sinn hat er? liebe Geschwister, und das Problem ist, dass mit dem Beispiel des Menschen ist doch viel schlimmer, weil der Mensch hat einen Verstand bekommen, den er manchmal nicht nutzt. Allah sagte, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Und es gibt viele weitere Verse, die darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine große Weisheit hat in der Schöpfung der Menschen und der Dschinn, und nämlich ihm zu dienen, subhanahu wa ta'ala. Und der Gottesdienst ist, sich vor Allah azza wa jalla aus Liebe zu ihm zu erniedrigen und ihn, um ihn zu verherrlichen. Dies geschieht dadurch, dass man entsprechend den Vorschriften das, was er befohlen hat, tut und das meidet, was er verboten hat. Allah ta'ala sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Geduld, die ihr gezeigt habt. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katheera.